mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Herzlich willkommen. Und heute, muss ich sagen, kann ich einen kleinen Philosophen präsentieren hier bei mir in der Show, der sich aber nicht unbedingt immer verhält wie ein Philosoph. Die Rede ist von Luke Mockridge, der eigentlich das Enfant terrible des deutschen Comedies ist. Und ehrlich gesagt, ich habe mich richtig in den verliebt. Was sagst du, Clemens? Also unser Podcast-Producer Clemens ist ja immer an meiner Seite und hört sich alle Interviews an. Und ich muss sagen, ich war fast am allermeisten überrascht von allen Gesprächen, die ich bisher geführt habe. Weil ich den so außergewöhnlich reflektiert und toll fand.
Wirklich? Ich dachte, also damit hatte ich ehrlich gesagt gerechnet. Was mich am meisten beeindruckt hat, und da muss ich vor Luke und auch vor dir den Hut ziehen, dass ihr beide euch nochmal an der geeigneten Stelle bei den geeigneten Leuten zu entschuldigen. Hashtag Boris Becker, Hashtag Fernsehgarten.
Ja.
Ganz großer Respekt von meiner Seite aus.
Ja, wir können auch Taten bereuen und richtig einschätzen und wir finden dann eben auch die richtigen Worte. Jetzt freue ich mich auf mein Gespräch mit Luke Mockridge, mit den Waffeln einer Frau. Bitte sehr. Der Eiskaffee, meine Damen und Herren, wurde soeben serviert. Beste Voraussetzung dafür, ein gutes Gespräch zu führen, weil wenn er was Gutes zu trinken hat, ist er sehr, sehr glücklich. Meine Damen und Herren, heute in der Show, Luke Mockridge!
Hallo, guten Morgen, guten Tag.
Sag mal, was trinkst du? Das sieht eigentlich sehr gesittet aus.
Das ist ein Eiskaffee, der mir gebracht wurde mit einem Schuss Hafermilch. Nicht zu viel, nicht übertreiben, nur ein Schuss Hafermilch.
Aber ist auch ein bisschen, ist es dann eben doch ein bisschen Showbusiness auch.
Ist,
also
ja.
Wenn du jetzt normale Milch genommen hättest, ich wäre fast ein bisschen enttäuscht gewesen.
Das ist durch, ne? Normale kannst du eigentlich nicht machen.
Kriegst du sofort Durchfall oder hast du einen Blähbauch dann oder was passiert?
Ich glaube, das ist, ich habe so eine eingebildete Laktoseintoleranz, die eigentlich nur so, die habe ich mir so ein bisschen eingebildet, um einfach interessanter zu wirken.
Das und es
so,
funktioniert.
Und es funktioniert wirklich.
Wir sind die Girls in der Küche waren crazy, weil so Hafermilch, okay, er will Hafermilch.
Ja.
Nein, das haben wir natürlich. Du hattest auch Kokos, guck mal, wir haben dir auch Kokos hingestellt.
Habe ich mir das gewünscht? Oh Gott.
Glaub, dein Management hat gesagt, wenn wir es nicht besorgen, bist du halt anders.
Ja.
Ja. Nein, das ist schon. Und jetzt schau dir mal dein Täschchen an und dann guck dir meins an. Hier steht ein Wasser und ein Stift liegt hier, dass ich mir halt auch Notizen machen kann.
Aber auch so ein gelber Mousse.
Ja, man püriert mir inzwischen das Essen.
Ist es schon so weit? Eieiei, oh Gott.
Ich trinke alles mit dem Strohhalm, damit ich meinen Lippenstift nicht verschmiere.
Ah, das ist aber. Ja, irgendwann ist das ja soweit, ne? Da.
Oh Gott, ich bin so gespannt. Weißt du, ich habe mir vorhin so überlegt. Ach Mensch, der Luke, es gibt so ein paar Leute, wo man sich so denkt, ach, die hätten auch was anderes machen können oder die wären in jedem Job gut oder irgendwie so. Aber ich kann mir dich beim besten Willen bei nichts anderem vorstellen, als bei dem, was du
machst. Ist das so?
Machst.
Wäre ich nicht so ein guter Lehrer? Ich wollte
doch,
eigentlich
sicher
immer
mal so
werden.
Montag, Dienstag und so. Und ab Mittwoch würdest du so dermaßen schlechte Gedanken kommen vielleicht. Ich weiß es nicht. Du bist wirklich sehr gut. Aber du, ich habe gelesen, es war wieder mal so knapp und das habe ich schon häufig festgestellt in den Dossiers über meine Gäste. Männer sind sehr häufig sehr knapp davor, auch Profifußballer zu werden.
Ist das so, ja?
Ja.
Also ich glaube, jeder Mann ist eigentlich im Geiste Profifußballer.
Aber
oder wenn dann
bei dir stimmt's ja.
Ja, ich habe sehr gerne und sehr viel Fußball gespielt und ich weiß nicht, wie affin du da in dem Thema bist, aber es gab dieses Debakel 2000, also diese EM 2000, wo wir in der Vorrunde rausgeschieden sind.
Oh Gott, ja. Wer war da noch? Klinsy?
Erich Ribbeck war der Trainer.
Gott, Erich Ribbeck, okay.
Und darauf hat der komplette DFB sich umgekrempelt und hat die Jugendabteilung zum ersten Mal so richtig gefördert. Und das ist so dieser 89er Jahrgang, zu dem ich auch gehöre, Manuel Neuer, Thomas Müller, Mesut Özil, diese Generation, die dann erfolgreich Fußball gespielt hat, die war quasi in dem gleichen Programm wie ich auch. Also die haben dann
nicht
überall,
dein Ernst.
Ja, die haben so DFB-Stützpunkte aufgebaut und haben dann also wirklich aus allen Jugendvereinen die Leute rausgedraftet und ich habe dann, weil ich in Bonn gewohnt habe, war ich dann in Leverkusen beim DFB-Stützpunkt und aber da es hätte niemals gereicht. Also ich bin dann auch durchgesiebt.
Hast du schnell, hast du dann irgendwann, wie ist der Moment, wenn du checkst, scheiße, die sind besser als ich?
Der kommt dann relativ, die machen einfach keine Fehler. Das sind so Fußballer, die einfach auf dem Platz die Fehler nicht machen. Und ich war immer so ein bisschen, also ich hatte auch immer, wenn Verwandte oder Freunde zu spielen kamen, hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn das Spiel langweilig war. Also habe ich dann.
Hast du Show gemacht?
Ich habe Show gemacht, irgendwas Akrobatisches oder so ein Foul oder so theatralisch was gemacht,
ja,
um einfach
Mann, die
was
Leute anzubieten. Was bieten einfach.
Ja, natürlich. Also,
ja, klar. Nee,
die
kommen
dann extra zu mir und gucken mein Spiel und dann 0-0 und nur ein paar Einwürfe, das reicht
nicht. Nein, da musst du dich zwischendurch mal ans Tor hängen oder irgendwie oder Hose runterziehen oder so. Wenn nichts mehr geht, einfach Hose runter.
Oder ich habe mit 6, 7 Jahren, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, habe ich vor jedem Spiel habe ich mich hingekniet und habe mich so gekreuzigt, wie so ein brasilianischer Fußball, so nach oben gezeigt.
Ja, Und, ja. Mein Sohn schmeißt auch den Schläger, Tennisschläger auf den Boden und an die Wand und ans Netz und gegen irgendwelche Pfosten, weil er den Björn Borg-Film gesehen hat. Und der ist ja damit Wimbledon-Sieger geworden. So. Ich gesagt, ja, auch. Der hat auch Tennisschläger geworfen, aber vor allem hat er auch sehr gut Tennis gespielt.
Aber wenn du dich entscheidest, so Sport und einfach nur versuchen zu gewinnen oder ist Entertainment ein Teil davon, dann bist du
Und die haben einfach nie, die haben sich nie ans Tor gehängt, sondern einfach nur die Tore geschossen.
Wie Maschinen einfach.
Wäre aus denen guter Fußballer geworden. Ich meine, von der Veranlagung Fußballer sein ist ja viel sportliche Leistung, aber auch Frisur, Haus, Auto, Tätowierung und so hättest du da.
Ich glaube nicht. Ich glaube dahingehend weil ich auch immer so, wir wohnten in Bonn neben einem Ex-Fußballer, der hat bei uns im Dorf gewohnt, also der auch Weltmeister war.
Wer denn?
Das darf ich nicht sagen.
Okay.
Nein,
gut.
Aber er hat im Tor gespielt.
Okay.
Und meine Eltern haben da immer so dahin geguckt und das war immer so, ja, die Neureichen, so, ah, guck mal, das ist assi, das ist nicht geil, das ist der Louis Vuitton Waschbeutel und die.
Und es ist nicht besser geworden, oder?
Ich glaube, es ist noch schlimmer geworden und beziehungsweise, ich meine, soll ja jeder machen, was er will. Ich meine, wenn man sein Geld verdient und diesem Klischee entsprechen möchte, soll jeder machen. Aber ich bin halt so erzogen worden, dass man das eigentlich nicht macht. Also, dass es immer ein Zeichen von Schwäche ist, wenn man sein
Geld. Aber ich finde auch, und das kenne ich auch, dieses Reden da über die Neureichen. Aber ich finde ja halt, irgendwann muss man ja mit Reichtum auch mal anfangen. Also ich sag dann auch immer, aber neureich heißt, glaube ich, Louis Vuitton-Dinger tragen.
Genau.
Und dann, ja, genau. Aber ich finde, irgendwann muss man ja auch in einer Generation mal anfangen mit Geld verdienen, so richtig, damit man es dann an die weiteren, damit denn unsere, in vier Generationen können sie dann behaupten, sie seien altreich. Aber wir müssen mit neureich anfangen.
Einer muss anfangen, ja, das stimmt. Einer muss die Lanze brechen und über diese Grenze. Aber ich bin immer so, also das ist jetzt ein wahnsinnig elitärer Talk schon, weil wir schon über Geld und so reden. Aber ich bin immer so enttäuscht davon, weil wenn jemand erfolgreich ist, dann kann man ja erstmal davon ausgehen, dass er Dinge anders macht als viele andere und deswegen erfolgreich ist. Also er sieht das System, er analysiert es und er lernt aus den Fehlern anderer und wird dann dadurch erfolgreich.
Finde ich auch, ja.
Dann
dass die
aber,
alle in die gleiche Ding so reingehen, gell?
Dann aber so unkreativ mit dem Geld umgehen und sich eine Rolex kaufen.
Können wir
Porsche?
Bitte kurz über deutsche Rapper reden? Ich war so ein bisschen, aber es ist jetzt auch so bescheuert, immer darüber zu reden, weil ich bin auch zu alt, um darüber Kritik zu äußern, ja? Aber ich finde manchmal, es kann doch nicht sein, dass die immer noch auf solchen Autos liegen, mit einem Bikini und sagen, ich habe so viel Geld, ich mach dich fertig und so, weil ich mir immer denke, diese Generation oder so, die müssen doch schon was Neueres entdeckt haben, was noch geiler ist als eine matt lackierte Karre und irgendeine Uhr oder so. Ich bin so ein bisschen, weil ich dachte mir, das muss man doch irgendwie anders darstellen heutzutage.
Also es gibt sicherlich auch Gegenentwürfe, so Trettmann und Kitschkrieg und ich weiß nicht, ob du da so bewandert bist, aber nee, das sind echt kredibile, coole Rapper, die...
aber die haben auch noch nicht so viel Geld verdient.
Wahrscheinlich ändert sich das dann, wenn der große Erfolg kommt. Aber also dass Leute, die einen kreativen Job ausüben, so unkreativ in ihrem Geld ausgeben sind, das finde ich immer, das finde ich immer sehr schade. Also so darauf reinzufallen und so, boah, direkt Rolex, Porsche.
Ja. Ja, es ist so die üblichen Verdächtigen und da denke ich mir auch immer, und wie cool ist es eigentlich, wenn man es eigentlich könnte und es dann doch nicht macht irgendwie. Also
genau,
mancher Stelle dann einfach so sagt, ja, mir reicht es eigentlich schon, wenn ich es machen könnte und dann und ich gehe den letzten Schritt irgendwie.
Das finde ich, also ich meine, ich schaue gerade auf Barbara Schöneberger und sehe Stan relativ verdreckte Adidas Stan Smith Schuhe, die glaube ich im Laden 79 Euro kosten. Ne?
Ja, was könnte man sonst noch anhaben?
Ja, Louis Vuitton, Prada, Gucci.
Ach so, nein, da bin ich auch nicht der Typ dafür. War ich auch noch nie tatsächlich.
Ich habe Reeboks an.
Ich habe wir haben letztens mal so Turnschuhe geguckt. Man kann sich Nike Schuhe für 3.600 Euro kaufen.
Kann man.
Kannst du einfach bestellen.
Hast du denn ein teures Guilty Pleasure, wo du sagst, das ist etwas, wo ich gerne viel Geld für ausgebe?
Ich gebe wahnsinnig viel Geld für mein Haus und meinen Garten aus, tatsächlich. Also ich bin bekloppt. Also ich bin halt der Meinung, dass ein Sofa muss nicht ein Leben lang bleiben, sondern ich versuche das häufig. Und dabei geht es mir aber überhaupt nicht um. Ich möchte einfach nur neu, ich habe geheiratet, das ist ja sowieso schon so ein Commitment, das wird für immer so bleiben. Und dann dachte ich mir, kann sich doch zumindest das Sofa ändern. Weißt du?
Also wie oft kaufst du ein neues Sofa?
Es muss nicht das Sofa sein, es kann auch alles so sein. Aber nicht, das klingt jetzt so, als würde ich ständig sowas. Aber dafür muss ich ehrlich sagen, das macht mir Spaß. Hast du auch sowas?
Ich finde auch, das Zuhause ist auch, also ich bin jetzt auch umgezogen zum ersten Mal und wohne jetzt
also
quasi.
Zum ersten Mal heißt du, bis jetzt hast du zu Hause gewohnt? Nein.
Nein, ich habe immer, also ich habe jetzt meine erste eigene Bude, so. Ja. Ich habe immer so zur Miete gewohnt und in WGs gewohnt und jetzt so diesen Schritt gewagt und habe da auch wahnsinnigen Spaß dran, irgendwie so rumzudesignen und so mit Architekt. Ich finde ja, so ein Innenarchitekt, der schon mal die Erfahrung gemacht hat, mit so einem zu arbeiten, das ist ja jemand, der alle deine Ideen gut findet. Und für mich als jemanden, der Fernsehen macht, der 80% seiner Ideen weggeschmettert bekommt, ist das großartig. So, ja, ich würde dann hier so einen Springbrunnen, ja, mega, machen wir, super. Ich habe da 10 Sachen hier, ich leg dir das mal so hin.
Ah, ist das toll, ich hätte hier gerne.
Der findet alles gut, was ich sage.
Ja, natürlich, natürlich. Ja. Ja, der wird dich auch bestärken darin. Und warum nicht der Springbrunnen auch, weißt du, wenn das so schön plätschert, ist doch auch schön, das im Schlafzimmer zu haben. Und
ja,
so.
Also der findet auch alle absurden Ideen, findet er auch geil. Das ist.
Oh, ich bin sehr gespannt. Können wir auf eine Home-Story hoffen? Luke zu Hause, ich stelle mir dich vor mit kleinen Handschuhen, wie du das Backblech aus dem Ofen ziehst. Ja. Die Plätzchen sind noch frisch, es duftet und du machst sowas wie oder so.
Komm doch mal rein und dann so die Handschuhe
zur
Seite.
Ja, genau, komm doch einfach rein. Ja. Und dann so die Tür auf und so und du siehst schon, oh Gott, ja. Mhm.
Das sind immer schön, diese Home-Stories, wenn die Tür aufgeht und der Promi macht auf und begrüßt die Leute, die an der Tür stehen. Er ist aber schon mit dem Mikro verkabelt.
Ja,
also
natürlich.
Da war schon jemand.
Hey! Und dann wird immer noch überrascht.
War das heute? Ach, ja. Dann kommt doch mal rein.
Kommt doch mal rein und dann steht schon das Blumenbouquet irgendwie so vorne. Ach, ich bin gespannt. Also ich kann es kaum erwarten.
Essen esse ich auch sehr gerne. Also Essen ist auch etwas, wo ich gerne Geld für ausgehe. Also
und kannst du es selber auch zubereiten?
Ich habe das jetzt während Corona so ein bisschen lernen müssen. Und
ich glaube, jetzt wurde endlich mal, nachdem die Leute 50 Jahre lang Kochsendungen geguckt haben, konnten sie jetzt alles mal zur Anwendung bringen. Weil davor wurde ja nur geguckt und keiner hat gekocht. Und jetzt mussten alle.
Ja, ich kann ein gutes Curry mittlerweile.
Super.
Also vegetarisches Curry mache ich. Und ich habe hab mich mal vergriffen und habe Blätterteig statt Pizzateig genommen. Mhm. Und habe eine herzhafte Blätterteig-Pizza entwickelt. Und das ist wirklich wahnsinnig lecker. Ich habe das von meinen Kumpels dreimal im Urlaub nachkochen müssen. Blätterteig mit Ziegenkäse. So einer Tomatensoße drüber und dann einfach so gelbe Zucchinis, Paprika mit ein bisschen Mozzarella, dann in den Ofen raus und dann frischer Rucola, Tomaten, Avocado, karamellisierte Walnüsse und so ein Balsamico-Creme drauf. Mua! Das ist eine Eins.
Sag mal, Luke, was ist denn los?
Ich bin richtig Marriage-Material, ne?
Ja, total. Jetzt deckst du langsam alle Bereiche ab, tatsächlich. Ja. Weißt du? Ja, es ist auch gut, dass man hat ja in der Öffentlichkeit immer nur wenig Gelegenheit, seine ganze Persönlichkeit zu zeigen. Man kann immer nur Teile zeigen. Und jetzt hast du mal einfach ausgeholt, dass du dann sagst, ich kann noch so viel mehr. Aber deine Füße sind nicht schön. Das wissen wir alles, hast du erzählt. Und du hast gesagt, du hast einfach, du musst auch Avocado und karamellisierte Walnüsse auf die Pizza schmeißen, wenn du das ausgleichen willst, was da unten rum
ist. Was da unten los ist. Wo hast du meine Füße schon gesehen? Oder hast
ich habe sie
Interview,
nicht gesehen,
oder?
Du hast es selber gesagt, ich würde mir kein Urteil über deine Füße zuweilen. Ich würde sagen, wenn ich deine Beine sehe und jetzt antizipiere, wie es unten weitergeht, würde ich sagen, das ist alles normal.
Sollen wir die mal rausholen, die Klunker?
Ja? Hol die Klunker mal. Aber meinst du, nein.
So. Das sind meine, ich kann die mal hier ins iPhone halten. Also ich habe wirklich, also für die Heidi Klum Katjas Werbung wäre ich nicht.
Wieso denn? Sind die krumm oder was?
Ja, guck mal, der C ist krumm, der zweite. Und einfach, ich habe halt viel Zeit in aufgetragenen, zu kleinen Fußballschuhen verbracht.
Weil du hast die auch von deinen Brüdern natürlich tragen müssen, oder?
Fünf Brüder.
Und du bist der Unterste?
Ich bin der Dritte.
Oh Gott, das heißt, zwei vor dir haben sich schon mit ihren Senkspreiz-Plattfüßen irgendwie in den Schuhen gewütet und dann kamst du.
Ja, man wächst ja auch, ne?
Ja, klar.
Und dann verpasst man auch manchmal den Moment, dann nochmal zu sagen, ich brauche neue Schuhe. Oder man sagt, aber die
ich
hat dann irgendwie...
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Mama, ich kann es aus sicherer Quelle berichten, die Mama ist manchmal auch taub auf dem Ohr, ich bräuchte nochmal wieder neue Schuhe. Und
meine
dann
Mama
merkt
oder
man
Mama
manchmal,
jetzt?
Insgesamt Mamas, und dann merkt man, dass sich manchmal Zehen tatsächlich verformen oder dass ich der Nagel vorne schon so ein bisschen halt drüber biegt, so ein bisschen halt. Natürlich am Schuh entlang, ist ja auch okay.
Kinderkrankheiten, das geht weg.
Also, aber ich finde, das ist jetzt nicht im Bereich, wo man sagt, man kommt ins Grübeln, wenn man dich das erste Mal barfuß sieht.
Ja, na ja, gut. Das ist sehr nett von dir, dass du meine Füße jetzt nicht so schlimm siehst.
Nee, ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, für die, die wirklich empfindlich sind mit Füßen, ist es absolut, absolut, absolut machbar. Wir sind ja hier beim Radio. Ich muss das übersetzen für unsere Hörer.
Ach, natürlich. Aber apropos Schuhe und Mütter, ich habe so eine, also wir sind ja 6 Jungs zu Hause und ich weiß nicht, ob das bei euch zu Hause auch so ist. Wir kommen rein und dann gibt's so ein Ankleidebereich, wo man immer die Schuhe abtritt.
Eigentlich fast, wenn du 6 Jungen hast, musst du eigentlich ins Wohnzimmer dafür die Hälfte davon abtrennen.
Ja, es waren wirklich, also jedes Kind 3 bis 4 Paar Schuhe, mal 6.
Und alle in Größe 46.
Ja, aber meine Mutter wusste sofort, wenn Besuch da war. Also die kam rein und sieht dann 50 Schuhe. Und wenn zwei fremd waren, wusste die, wer ist hier. Und da, also mein Vater, der weiß noch nicht mal, wie die Hälfte der Kinder heißt, aber wenn fremdes Kind da war, hat meine Mutter das sofort an den Schuhen erkannt. Und das finde ich nach wie vor echt.
Für mich ist es fast das Schönste, wenn ich, also ich habe jetzt gesagt, dass ich Socken, die ich im Haus sehe, ja. Und ich glaube, dass bei uns im Haus manchmal bis zu 20 verschiedene kleine, diese Füßlinge rumliegen, zusammengeknüllt und schwarz-grau irgendwie.
Ja.
Und ich habe jetzt gesagt, dass ich die, ich wasche die nicht mehr, sondern ich schmeiße die dann einfach weg. Und manchmal nehme ich auch so Sachen, so Schuhe, auch die ganzen Turnschuhe, die so rumstehen, und dann schmeiße ich die einfach in den Garten. Und das Schlimme ist, dass die dann trotzdem nicht weggeräumt werden, auch wenn ich richtig Druck mache. Und dann nachts kommt der Gartensprenger und am nächsten Tag sind 50 Schuhe im Garten. Nass.
Alle
und dann
nass.
Muss ich sie wieder in die Sonne stellen und mit Zeitung ausstopfen irgendwie. Es ist tatsächlich schwierig. Wer würdest du sagen, ist dein größter Unterstützer? Wer war am wichtigsten auf dem Weg, dass du so erfolgreich geworden bist?
Ja, ein paar Leute. Also meine Eltern natürlich immer. Meine Eltern haben aber einen ziemlich krassen Druck irgendwie passiv ausgeübt. Also mein Vater hat immer so ein bisschen so eine Standpauke. Wenn wir sechs Jungs so da sind und wenn wir alle so essen, dann dekliniert er tatsächlich von oben bis unten alle durch und sagt so, was machst du? Wie läuft's? Was kann man machen? Also es gab immer so ein bisschen die Haltung bei uns zu Hause, wenn du was machst, auf Englisch better be good. Dann soll das auch gut werden. Ne? Also so nur so aus.
Und hat dich das genervt, der Druck, oder hat es eigentlich geholfen?
Naja, es hat mich zu dem gemacht, wer ich bin. Ne? Also eigentlich sehr akribisch und perfektionistisch und immer irgendwie dran arbeiten. Und wenn man was macht, dann muss es auch gut werden. Und als ich angefangen habe, Comedy zu machen, hat mein Vater mich angeguckt. Da war ich noch im Studium und habe gesagt, so, was, du machst jetzt hier ein paar Auftritte, willst du jetzt Comedy-Star werden oder was? Und dann habe ich einfach gesagt, ja.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, gut, dann gebe ich dir ein halbes Jahr, um dich noch zu finanzieren. Und nach einem halben Jahr muss ich es dann selber machen. Und habe dann aber schon dann mein eigenes Geld verdient und das ging dann. Also das war schon, ich will jetzt nicht sagen strikt oder so, aber schon ein sehr professioneller Blick auf das Ganze.
Total cool. Vor allem, ich meine, wenn dein Vater zu dir sagt, und du willst jetzt Comedy-Star werden und man fängt gerade an und hat gar keine Ahnung, was es bedeutet, Comedy-Star zu sein, dann einfach da standzuhalten und zu sagen, ja, ich will jetzt Comedy-Star, weil ich meine, Comedy-Star an sich ist ja eigentlich schon wo man sagt, das will ich eigentlich vielleicht doch lieber nicht werden.
Ja.
Aber also, weil Comedy-Star ist nur ganz selten Comedy-Star und ganz häufig halt auch, oh Gott. Und so,
ja.
Also, aber dass es dann einfach so läuft und überhaupt, also ich meine, du hast Sachen gemacht, wo ich echt sagen muss, also ich weiß nicht, ob man, bei mir ist es ja schon so, ich bin so auf meine Eltern bezogen, irgendwo in meinem Köpfchen, ja, dass ich bei allem, was ich gemacht habe früher, sehr extrem darüber nachgedacht habe, was meine Eltern sagen, wenn sie das hören.
Ja.
Und meine Eltern haben extrem darunter gelitten. Ich habe eine Sendung gemacht, die hieß Blondes Gift, und da haben die extrem darunter gelitten.
Echt?
Da habe ich einfach alle schlimmen Geschichten erzählt. Und meine Mutter hat einmal, war sie mit mir bei Harald Schmidt, und dann hat sie so zu Harald Schmidt gesagt, ja, wir sind manchmal natürlich schon ein bisschen entsetzt, was die Barbara da so alles erzählt. Und dann meinte ich, ja, was meinen Sie, was meine Eltern dazu sagen und so. Und dann war sie so ein bisschen beruhigt. Aber ich glaube, die waren so heilfroh, als ich irgendwann aufgehört habe, so ganz schlimme Geschichten über irgendwelche Leute und auch Jungs und so zu erzählen. Auch sehr persönlich, teilweise auch körperliche Vorzüge
natürlich
sehr hervorhebend und so. Das war schon, ich glaube, das ist für Eltern schon hart, aber deine Eltern sind ja eisenhart, die sind ja auch immer, die haben ja auch immer gesagt, super, Luke macht das, der zieht's durch und so.
Ja, das, ich glaube, deine Eltern haben nichts mit dem Business zu tun dann da.
Nee.
Also, die machen
nee. Ganz
was anderes.
Ja.
Ja, meine ja nicht, die sind ja irgendwie Schauspieler und deswegen gab's für mich eigentlich nicht diese Akklimatisierungsphase an das berühmt sein oder an den an diesen Fokus, sondern das war irgendwie immer schon, also mein Vater war ja in den 90ern in der Lindenstraße und das war ja damals der Oberrenner, also das war ja unfassbar und wir wurden irgendwie im Urlaub in Kanada
belagert
von Deutschen erkannt, so, das ist ja hier der Erich Schiller aus der Linde, was machen Sie denn hier? Und dann wurden wir immer, wenn die ein Autogramm, damals gab es ja noch keine Selfies, dann hat mein Vater immer Autogrammkarten mit in so einer Reisetasche und können wir ein Autogramm haben, ja? Und dann musste sich einer der Jungs immer so mit seinem Rücken so einen Tisch machen und dann hat er auf dem Rücken von uns so ein Autogramm.
So bist du ins Comedy-Geschäft
genau. Eingestiegen,
gebückt.
Als Schreibtisch von
als
meinem Vater.
Als Schreibtisch, ja. Leicht nach vorne gebückt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Deine Mutter, die hat mich sehr begeistert, die war schon ein paar Mal auch bei mir in der Sendung und auch in der Talkshow und so. Und die hat also ich kenne, glaube ich, keine Mutter, die mit so viel Humor über ihre Jungs spricht. Sechs Jungs, sie wollte immer ein Mädchen, sie hat sich alles gewünscht bei dir. Also du warst ja nur der Dritte, dann hat die sich
ja. Beim
vierten, fünften und sechsten Jahr noch mal mehr gewünscht irgendwie. Und es hat nicht geklappt mit dem Mädchen. Jetzt hat sie sechs Jungs, alle sind groß, alle sind gut. Und ich glaube, jetzt ist sie wahrscheinlich noch cooler, als sie zwischendrin mal so war, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass man zwischendrin schon auch am Nervenzusammenbruch...
Also meine Mutter ist so, die schwärmt auch immer sehr von dir. Ne? Die sagt immer, die Barbara, die ist toll.
Das ist meine Frau.
Genau. Das,
ja. Die ist stabil.
Das ist auch so da, wo du so herkommst und was du so machst. Und da weiß man auch so wenig über das Private. Das ist so eine brauchst du, Luki. So eine wie die Barbara, das brauchst du. Schön in diesem rheinischen Akzent.
So eine brauchst du, Luki. So, warte, ich richte mein Haar mal eben hier an der Seite. Ja, bitte, Rieger.
Ja,
genau.
Ja, ob die cool ist? Meine Mutter war, glaube ich, noch nie entspannt. Also die ist immer auf 180. Das ist so dieses römische... Also so, bist du mal in Italien Auto gefahren?
Ja.
Genau, also dieses okay. Die italienische Verkehrssituation ist quasi das... so laufen auch die Blutbahnen im Körper meiner Mutter. Immer auf 180, es wird nur gehupt, es wird nur überholt. Die ist immer... Und liebt Drama. Meine Mutter liebt, die ruft uns Jungs an und redet dann über die anderen Jungs und über die Beziehungsprobleme und der hier, da. Also ihr Treibstoff ist es, über ihre Familie zu sprechen. Und ich finde das mega.
Du wirst es doch selbst nie schaffen, kinderlos oder nur mit einem. Ich glaube, wenn man aus so einer Familie kommt, dann wird man selber auch viele Kinder haben, weil man die Stille gar nicht erträgt.
Ja, habe ich auch Bock drauf. Also ich würde auch, also ich bin jetzt noch nicht Vater, aber wenn, dann würde ich auch ganz, ganz viele Kinder. Und find's, es gibt nur Vorteile. Also ich habe 5 Brüder. Und das sind, der Jüngste ist jetzt 22, der Älteste 36 und ich habe einfach 5 Freunde, die in verschiedenen Altersklassen sind, von denen ich auch profitieren kann als Mittlerer. Ich kann nach oben mir Rat einholen von den Älteren, ich kann auch älterer Bruder sein für meine jungen Geschwister. Also immer so wenn schön. Wir sind jetzt gerade in Berlin und ich wohne ja in Köln und ich habe 4 Brüder in Berlin, ich habe die gestern alle zum Essen eingeladen und gesagt, so komm, Luki ist da. Dann wartet man als älterer Bruder noch eine Stunde, weil die jetzt am See waren und irgendwie da noch abgehangen haben. Aber da ist ein sehr, sehr großer Familienzusammenhalt.
Ach, ich find's einfach toll. Du hast gerade gesagt, beim Fernsehen werden dir viele deiner Ideen abgeschmettert, was bei deiner Inneneinrichtung zu Hause der Inneneinrichter jetzt alles super findet. Wer denkt sich das dann alles aus, also mit dem Auspeitschen und Urin trinken und so? Schlägst du es selber vor oder kommt dann einer und sagt, pass auf, Luke, wir haben uns Folgendes für dich überlegt. Du trinkst jetzt jeden Tag einen Liter deines eigenen Urins. Ja.
Das war tatsächlich meine Idee.
Ja gut, okay.
Weil ich das immer dann, mal machen
ganz
wollte.
Ehrlich, dann soll es auch so sein.
Ja. Ja. Ich wollte das immer mal machen. Und in dem Moment, wo man das für eine Sendung macht.
Oder?
Es ist widerlich. Es ist ganz schlimm, ja. Es ist wirklich ganz schlimm.
Okay.
Und also ich kann es auch keinem empfehlen. Ich weiß nicht, es ist so in ein paar Kreisen gilt das so als, wenn man so damit gurgelt und so, als aber rein medizinisch.
Was sind
also,
das denn für Kreise?
Ist das nicht, was ist denn das?
Es gab mal eine bayerische Rundfunkmoderatorin und die hat immer von der eigenen, und es war so schlimm, weil wenn die dann die Nachrichten gelesen hat, hat man die ganze Zeit gedacht, boah, die trinkt ihr Pipi und so. Und dann konnte man sich überhaupt nicht mehr auf die Politik konzentrieren.
Und das wusste man, oder?
Ja, da hat sie total offensiv mit, also sie meinte es super für die Haut, aber jetzt genau, mal ganz ehrlich, also denke ich halt ab und zu mal zu Kosmetikerin. Also es ist, man muss doch erst gucken, dass das vorne der erste, so der Mittel, also man muss den Mittelstrahl erwischen, aber man kann ja nie ich finde es sehr schwer einzuschätzen, wie viel Strahl kommt insgesamt, wann beginnt der Mittelstrahl und wann ist sozusagen das Ende, wo ich vielleicht doch den Kanister wieder wegziehe.
Alles
weißt du, was ich
Hürden
meine?
Auf dem Weg.
Auf dem Weg zur guten Haut.
Zur guten Haut, ja. Ja, ich finde, Comedy muss ja irgendwie immer oder meine Art von Comedy muss ja immer irgendwie die Realität abbilden. Ich finde es immer schön, wenn man eine Beobachtung hat oder in ein Milieu eintaucht, was es ja wirklich gibt. Und das dann irgendwie zu bespiegeln und damit mit seinem Kopf irgendwie da zu Gast zu sein in einer fremden Welt und da so als Alien zu fungieren, das finde ich irgendwie immer witzig.
Ja, und das ist ja auch Kindergeburt. Ich meine, du kannst ja alles machen.
Ja.
Also ich habe letztens eine Sendung gesehen, die lief, glaube ich, bei Sat.1, das heißt Wie liebt Deutschland oder so. Da bin ich war paralysiert, das war wie beim Unfall. Du kannst nicht wegschauen und kannst auch nicht hinschauen eigentlich so richtig. Und da waren grauenvolle Leute und die wurden immer befragt zu bestimmten Dingen. Und da waren 100 Leute und einer davon ist Pet-Lover oder irgendwie Pet-irgendwas.
Aber der hat keinen Sex mit Tieren, oder?
Nee, der hat sich als... Das war so, der hat sich als Zebra verkleidet. Das musst du dir anschauen, weil ihn der schwarz-weiße Stoff schon erregt. Also das war, und das hat er sich auch selbst genäht, das Kostüm. Und das war so ein IT-Mitarbeiter mit einer randlosen Brille und so, weißt du, ein bisschen Pläte und einem kurzärmeligen Hemd. Und egal. Und
Simplete.
Und der hat dann, und seine Freundin, die war 20 Jahre jünger als er, und die meinte, dass sie diese Erregung eben auch spürt, weil wenn er sich das Zebra-Kostüm anzieht, und ja, dazu hatte er sich noch so rote, strapsartige Lederhalter genäht und dann auch eine Maske mit so einem Zebrakopf, und dann spannt sie ihn vor so ein Sulki, also vor so ein, ja, wie so eine Kutsche, und sie sitzt auf der Kutsche und er läuft dann
als Zebra
mit ihr durch den Park. Und er sagt, eine gewisse sexuelle Erregung kann ich nicht leugnen. Zum Beispiel, also jetzt nur mal als Vorschlag für dich, einfach mal eintauchen. Was denkst denn, was in dir steckt? Welches Tier dich vielleicht erregt, ohne dass du es weißt? Bist du vielleicht ein Igel? Du bist vielleicht eine Schildkröte?
Welches Tier wäre ich? Ich finde die Erdmännchen eigentlich immer ganz cool. Ne?
Ja. Ja.
Erdmännchen, ich glaube,
die stehen immer so, gell?
Die stehen immer so hoch.
Ja.
Der Schwanz auch als
an dem man sich, das ist wie so ein drittes Bein, oder?
Ein drittes Bein, auch das bei mir.
Ja, absolut, ja, klar. Im Bereich, ja, na gut, okay. Also dann.
Aber ist es nicht schön, dass wir in einer Welt leben, wo das okay ist?
Na okay, also es ist okay, aber es ist jetzt auch nicht so. Ich glaube, wir werden auch nicht an den Punkt kommen, wo man sagt, ach guck mal, der Herr Schmidt ist wieder als Zebra unterwegs, sondern man wird immer dahin gucken und auch lachen. Und das finde ich übrigens auch total okay. Also ich finde es auch okay.
Aber dass das ausgelebt werden darf,
das finde ich auch. Und ich finde, wir müssen über jeden lachen. Über jeden sollte. Ich finde nicht, dass über nichts mehr was gesagt werden darf, sondern ich finde, wir müssen über alles gleichermaßen viel lachen. Ja. Ich finde, wir sind leider so ein bisschen auf dem Weg, dass über nichts mehr gelacht werden darf.
Absolut.
Oder so, weißt du? Ich glaube, da hast du natürlich auch wahnsinnig drunter zu leiden, weil ich meine, das, was du machst, überschreitet ja dauerhaft Grenzen.
Ja, ich meine, Thema Shitstorm, ne? Ich glaube, wir haben durch diese Social-Media-Welle, also Shitstorms sind ja eigentlich nicht echt Shitstorm. Gibt, wer sich wirklich, also du hattest ja dieses eine Ding mit der Schminke da, aber also Menschen, die sich ernsthaft über sowas echauffieren, also, sorry, also, oder auch, dass ich mit einer Banane telefoniere im Fernsehgarten. Menschen, die wirklich ernsthaft darüber sauer sind, dass es ihren Tag ruiniert.
Ja.
Den kann man ja zuhören, aber den sollte man jetzt nicht so viel Gewicht geben. Also, ein Shitstorm ist ja eigentlich immer nur, dass wir von außen sehen, oh, da haben sich ein paar aufgeregt. Aber ich kenne keinen, der sich wirklich darüber aufregt.
Nein, das sind immer nur so ein paar. Und vor allem früher haben sie an 60 Mainz Postfach 100 geschrieben, genau, und irgendeine Zuschauerredaktion hat es irgendwann ausgewertet und es ist nie nach draußen gekommen. Und heute heißt es halt, puh, hier griff sie deutlich daneben. Ich habe gerade wieder gelesen, ich habe letztens so ein Foto von mir gemacht in einem Latexanzug, da stand dann, hier zeigt sie uns mit fester Stimme die pralle Wahrheit oder so. Und dann wurde das irgendwie alles so dargestellt. Und wenn dann einer noch drunter schreibt, geiles Outfit, dann steht da, den Fans gefällt es jedenfalls. Und wenn einer schreibt, doofes Outfit, dann steht es, aber die Fans stehen der Sache kritisch gegenüber. Also es kriegt auch gleich so eine Allgemeingültigkeit, die sich aus zwei oder drei Stimmen irgendwie zusammensetzt.
Also 100 Twitterer sind stärker als 2 Millionen Zuschauer.
Das stimmt, das stimmt.
Warum glauben wir Menschen, anstatt einfach selbstbewusst unsere Produkte so nach außen zu tragen, so das ist unser Produkt. Auch diese Tom Buro WDR-Umweltsau-Nummer.
Ja,
also da gab es dieses Lied, wo Oma ist eine Umweltsau.
Ja.
Und dann sagte er, ja, da sind hunderte Anrufe reingekommen.
Ja.
Hunderte, das ist ja nix.
Ja, also, ich weiß.
Ja, wir sind so ein bisschen, ich habe das Gefühl, das ist so wie so ein Erdbebenmesser, der so ganz
sehr sensibel eingestellt ist. Unser Seismograf schlägt schon aus wenn im Prinzip irgendeiner die Tür öffnet. Ich finde das auch, ich finde es grauenvoll, ehrlich gesagt. So, jetzt pass auf. Ich habe eine Redaktion, die jetzt eine ganze Woche Zeit hatten, um sich ein Spiel für dich auszudenken, für uns beide. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Ich gucke hier nochmal rein. Ich hoffe, dass wir den Umschlag immer wieder verwenden, oder wird er jedes Mal weggeschmissen?
Ah, hier hören ja ganz viele Leute zu, wenn ich hier über meine Schulter
gucke. Naja, so viele jetzt auch nicht.
Hallo.
Die hört uns nicht zu, die arbeitet die.
Tag.
Die Ina bestellt was zum Mittagessen für die ganze Crew.
Was gibt es denn, Thai heute? Oder? Berlin kann man ja, das ist, ich liebe Berlin, dass man, da kann man ja Sachen bestellen.
Warum denn? Was kann man denn hier bestellen, was es bei euch nicht gibt?
Ja, jedes Land hat ja mehrere repräsentative Restaurants.
Ja, Berlin ist sehr groß, richtig.
Es gibt es in Köln, gibt es einen Italiener, einen Thai und wenn es hochkommt, einen Vietnamesen, der war eigentlich auch, ja.
Aber ja, das stimmt, das, in Berlin gibt es tolle Restaurants. Ja. Also man kann sich viel über Berlin aufregen, aber essen kann man hier richtig gut.
Komm, wir gehen zum Myanmar-Nesen oder zum Mikronesen.
Ja, du hast recht. Es gibt auch Äthiopier, es gibt sogar Usbeken, glaube ich, ehrlich gesagt. Du hast recht.
Wo man dann auch mehrere kennt.
Oh, dieser tadschikische Pizzaladen.
Das ist aber der gute, der bessere Tadschike ist da
hinten.
Ja,
genau, der beste Tadschikische Eiskaffee der Stadt. Luke, liebe Barbara, die Leute lieben euch einfach alle, also fast alle. Boris Becker und Andrea Kiewel vielleicht nicht.
Warum Boris Becker?
Ich hatte das Problem mit Boris Becker.
Oh, wann denn?
Schon ein paar Mal, ich habe ein paar Witze über ihn gemacht, aber auch nur, weil er sich wirklich, he asked for it.
Ja.
Oder?
Ja, ich.
Also und ich finde halt auch, Boris Becker hat in zu jeder Zeit ein anderes Klischee erfüllt. Und nach diesem Klischee kann man dann natürlich auch ab und zu mal einen Gag machen. Ich habe nur gesagt, wir warten noch, wir können noch nicht anfangen. Boris Beckers Flixbus hat Verspätung.
Ja, oh Gott, also.
Harmlos, oder?
Ja, aber witzig.
Finde ich eigentlich auch.
Ja, witzig, funny.
Mache ich jetzt, und kann ich immer noch machen, habe ich gehört. Also ich habe jetzt gelesen, den Gag kann ich nächstes Jahr nochmal machen, weil die Situation ist immer noch akut. Aber er fand es nicht lustig.
Hat er sich dann echauffiert?
Ja,
oder gab's dann
auch mir persönlich gegenüber. Hat gesagt, das werde ich dir nie vergessen.
Hat er dich dann angehabt? So
er hat mich angesprochen, ja. Er hat sich auch mit Hans Siegel angelegt bei Ein Herz für Kinder, weil der Hans Siegel sich mit dem Spendenschick wohl vor ihn gestellt hat. Aber ich meine, der Hans Siegel stellt sich immer vor irgendjemand, weil der ist 2,04 Meter groß und einfach sehr, sehr groß. Und dann hatte er noch den Scheck in der Hand. Und da hat der Boris zu ihm gesagt, du hast dich beim Gruppenfoto vor mich gestellt. Man stellt sich nicht vor einen Boris Becker.
Oh, so?
Ja.
Ah, okay.
Und dann habe ich mir gedacht, doch, macht man eben dann schon irgendwann. Ja.
Ich glaube, das Problem ist, wenn die Menschen sie einfach zu ernst nehmen.
Ach Mann, aber Luke, was ist da los?
Ja,
wie kann man mit denen so eine Entsensibilisierungs-, Desensibilisierungstherapie machen?
Es gibt, glaube ich,
Promis. Also wir drängen ihn hinter den Scheck, im nächsten Jahr drängen wir ihn noch weiter weg und im übernächsten Jahr schieben wir ihn ganz aus dem Bild, bis er endlich verstanden hat, dass er auch einer von allen ist irgendwie.
Das ist doch eigentlich immer ein Schrei nach Liebe, oder?
Ich kann mich nicht um alles kümmern. Und ich bin nicht sein Typ, ich habe es echt versucht.
Also, so, wir haben ein Spiel. So,
Boris Becker und Andrea Kiewel lieben uns vielleicht nicht.
Okay.
Aber genau darum geht es in unserer heutigen Aufgabe. Bitte entschuldigt euch öffentlich für euren Fauxpas. Barbara bei Boris Becker für ihren Spruch auf der Preisverleihung und Luke bei Andrea Kiewel für seinen Auftritt beim ZDF Fernsehgarten.
Schön, dass du es nochmal
spezialisiert. 2 Minuten Zeit, um endlich alles wieder gut zu machen. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Damit das Ganze auch wirklich realistisch rüberkommt, spielt Barbara während der Entschuldigung von Luke die eingeschnappte Andrea Kiewel und Luke während der Entschuldigung von Barbara einen sehr wütenden Boris Becker.
Oh.
Oh. Okay. Wer fängt an?
Ich bin ganz schlecht in Dialekten. Ich werde Boris Becker einfach...
Sag einfach nur.
Wie schon drin oder was? Ja. Das war... Sehr
das war
Gag.
Super.
Ja.
Da war noch alles gut.
Ja.
Und als er dann drin war, ja, sag ich mal, und es lief und mit dem Vertrag und alles war gut und so, da fing er an irgendwie so.
Als er dann drin war und es lief, kann man auch so
drin sein und dann, dass es nur läuft.
Kann man auch stehen lassen.
Schön, okay, also ich bin an. Nee, was bin ich? Ich bin ich, du bist Boris Becker und ich entschuldige mich bei
okay,
dir.
Okay, fang du an.
Okay. Boris.
Ja.
Deine Haare sind schön heute. Ich finde, das hast du sehr, sehr gut hingekriegt. Und
ja, das sagst du. Das sind jetzt wieder so oberflächliche Entschuldigungen, Barbara. Die kann
nein,
ich so nicht.
Nein, Boris, ich
jetzt einfach über meine Haare zu kommen.
Nein, ich wollte einfach einen smoothen Einstieg finden in unser Gespräch. Ja. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich über dich gesagt habe, dass dein Flixbus heute Verspätung hat. Und
ich weiß nicht mal, was ein Flixbus ist.
Das sind die grünen Busse, mit denen man für sehr wenig Geld von.
Warum ist das witzig? Kannst du mir den? Ich hab den Gag ehrlich gesagt nicht verstanden. Das ist die schlechteste Boris Becker.
Boris, hilf mir bitte. Womit bist du nochmal bekannt geworden?
Wimbledon.
Richtig. Jetzt. So. Man vergisst es ja manchmal.
Wimbledon.
Man vergisst es ja. Du warst ein sehr guter Tennisspieler.
Der beste Tennisspieler der Welt.
Der richtig, ganz genau.
Mehrere Jahre. Mit 17. 17 Jahre alt war ich.
Ja. Und seitdem?
Seitdem was?
Läuft's flüssig, muss man tatsächlich
sagen. Ist das jetzt eine Entschuldigung?
Ich wollte nur sagen, ich werde versuchen, bis zum heutigen Tage warst du mir gerne ein gern ausgesuchtes Objekt und ich werde versuchen, in Zukunft aus meinen Moderationen tatsächlich rauszulassen.
Ich brauche Aufmerksamkeit, bitte red noch über mich, aber nur bitte positiv.
Nur positiv.
Ja,
ich verspreche
bitte.
Dir.
Kannst du einen positiven Gag machen über mich, bitte?
Ich werde alles wieder gut machen, lieber Boris. Verzeih mir. Oh, ist gar nicht so einfach. Ach, sag mal. Dabei kann ich mich sehr gut entschuldigen.
Kannst du dich gut entschuldigen?
Du nicht?
Also gerade war das jetzt nicht eine sonderliche Werbung für deine Entschuldigungsgabe.
Nee, das stimmt, aber ich muss sagen, ich habe es auch nicht gespürt. Aber wenn ich...
Es lag vielleicht auch an meiner Boris Becker-Parodie, die wirklich minus war.
Nein, du warst ganz gut, du hast dich ziemlich gut in die Rolle sehr schnell auch eingefunden.
Ja, gut.
Ich kann aber zum Beispiel sagen, dass ich entschuldige mich zum Beispiel auch bei meinen Kindern manchmal so. Wenn ich ein bisschen so schnell oder harsch irgendwie auf was reagiert habe, dann sage ich so, es tut mir leid. Ich esse seit 2 Wochen keine Kohlenhydrate. Zum Beispiel. Hab
das
Verständnis.
Oh,
und so gestern habe ich einmal etwas sehr laut irgendwie die Tür zugeschlagen und gesagt, so ein Scheiß hier und so. Und dann sagte mein Sohn so ins Nichts so, weil sie keine Vitamine isst. Und ich so, Kohlenhydrate, es sind Kohlenhydrate.
Was ist das für eine Diät, wo man die Vitamine weglässt?
Oh,
vitaminarme Diät.
Oh Gott, okay.
Ich war mal mit einer Frau zusammen, die es tatsächlich geschafft hat, in 2 Jahren sich nicht einmal zu entschuldigen.
Ehrlich?
Ja, das fand ich aber dann auch wiederum so faszinierend, dass mich das total, weil ich bin, ich bin überreflektiert, ich versuche immer mich sehr zu reflektieren und auf mich drauf zu, es liegt ja auch in unserem Job, dass man sehr so auf sich drauf guckt und guckt, was für Mechanismen
greifen
die.
Also im besten Sinne guckt man auf sich drauf, reflektiert, viele gucken nur auf sich drauf.
Zu gucken, warum, also ich finde, jede Handlung hat ja immer einen Motor, der irgendwo herkommt. Alles, was du tust, hat ja einen Ursprung und entweder versuchst du was zu kompensieren oder es ist irgendwie, also das kannst du ja auf alles runterrechnen und ich habe sie total dafür beneidet, dass sie in der Lage war, einfach so bam, so einfach rauszuhauen und so zu sein und so sich selber so einfach in den Raum zu stellen mit ihrer Haltung. Führt aber dazu, dass sie nicht einmal sich im Unrecht sah und ich dann immer so um sie rum dann das Feuer löschen musste.
Nee, das bringt nichts und ich finde einfach, es ist sowas wahnsinnig Entlastendes, wenn man zu jemandem sagen kann, es tut mir leid, ich hab was gemacht oder gesagt, was ich nicht wollte und es tut mir wirklich leid und ich möchte, dass du das vergisst oder so. Ich finde, das ist ein so klärender, schöner Moment.
Und der auch immer funktioniert, ne? Also das sieht ja keiner. Das ist ja wirklich so ein, das ist wie Blumen kaufen. Das funktioniert.
Nee, Blumen kaufen, oh Mann, ey,
aber bei
Blumen kaufen kann man so viel falsch machen.
Echt?
Wenn der mit den falschen Blumen kommt, bin ich noch saurer. Und ehrlich gesagt, ich bin sowieso nie sauer. Aber Blumen kaufe ich mir am liebsten selber.
Ah, okay, interessant.
Aber ich merke auch inzwischen nach außen manchmal wie so ein ziemliches Mannsvibe, die alles so selbst sich erledigt irgendwie.
Ein Mannsvibe.
Ja, weil ich einfach so, weil ich mir immer so denke, oh Blumen, dann denkt wieder einer vielleicht doch ein paar von den langstieligen Rosen und so, dann bin ich schon sauer.
Womit kann man dir denn eine Freude machen?
Mit
einer geschriebenen Karte, mit einer handgeschriebenen Karte?
Nein, Aufmerksamkeit. Ich brauche nichts, weil alles, was ich will, kaufe ich mir selber. Ich möchte Aufmerksamkeit. Und zwar nicht gespielte und, wie war es bei dir heute so, Durchzug, sondern Aufmerksamkeit. Hast du das hier neu gepflanzt? Das sieht ja super aus. Oder ist das eine neue Tischdecke? Oder, oh nein, du hast wieder in die Fleischpflanzel die Pinienkerne reingemacht. Sowas.
Auch, ich weiß jetzt, also das ist jetzt, ich bin ja beziehungsmäßig nicht so stabil. Also ich bin gerade Single und habe sehr abenteuerliche Beziehungen geführt. Stimmt es, dass wenn man... Also als Mann gar nicht die Probleme einer Frau lösen, wenn eine Frau mit einem Problem zu einem Mann kommt. Ohne
die will das nicht lösen, die will nur drüber reden.
Bekommen. Genau, oder?
Und ich bin nicht so dieses Mann-Frau-Ding, ja?
Nee, ich auch nicht.
Sondern ich glaube, es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten, aber je älter ich werde und auch je mehr Männer und Frauen ich kennengelernt habe, desto mehr glaube ich, dass eben bestimmte Sachen schon typisch Mann, typisch Frau sind. Und es ist tatsächlich so, wenn ich mit irgendwas mal ein Problem habe und man kriegt dann immer, ja, dann mach doch einfach so. Ja, dann rufen wir jetzt da an und dann sagen wir, ich so, nein, ich will es nicht lösen, ich will einfach nur darüber reden.
Und auch so, dass man versteht und so, ja, das geht aber auch echt nicht, ne?
Ja.
Also, das ist ja echt scheiße.
Ja.
Einfach nur
ganz genau.
Empathie für die Situation. Ne?
Richtig, aber da hast du doch schon, also da bist du schon sehr weit, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, auch wenn du schon perfekt vorbereitet bist für die Ehe,
ja,
warte bitte noch 10 Jahre.
Mit 41?
Oh nee, ach, so alt bist du schon.
Ich bin 31, also 31. In 10 Jahren wäre ich
41. Warte noch 5 Jahre.
36. Ja.
Aber du musst es halt gut timen, dass die große Liebe dann wirklich mit 35 kommt. Weil wenn sie dann nicht, also sie muss sich anbahnen. Du musst jetzt in den Trichter rein, okay?
Ja.
Du nimmst jetzt mit, was geht, und dann verdichtest du das immer mehr. Und dann wird das Loch immer kleiner im wahrsten Sinne. Und dann ist es immer so, dass du hinten raus sozusagen...
Genau weißt, was du willst.
Weißt,
ne?
Du ganz genau, was du willst. Ja. Und dann bist du 35. And along comes... Sag mir ungefähr, Penelope Cruz oder
Alone Comes,
Jennifer Lawrence oder Sylvie Mais oder
also ich mag so
Colin Fernandes.
Scarlett Johansson.
Ja.
So, das ist so der Typ, den ich ganz ansprechend finde.
Das verstehe ich.
Ja, ne?
Oder
Andrea Kiewel, über der ich mich jetzt entschuldigen
muss. So. Gut, dass du es nochmal machst.
Schön, also der erfahrenen Barbara Schöneberger ganz, hier nochmal.
Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, man, nicht zu Unrecht bist du ganz oben bei ProSieben.
Sat.1.
Sat.1. Okay. Und bitte.
Ja. Tja, lieber Andrea. Oder
Die immer so, hast du mal die Martina Hill
mega.
Imitation von Andrea Kiewel gesehen? Mit der Anmoderation des Songs Mach doch mal Urlaub in der eigenen Hose. Das ist ein so lustiger.
Und mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Das war doch auch irgendein Lied von Martina Hill.
Okay.
So, Andrea, es tut mir sehr, sehr leid. Ich wollte weder dich noch die Zuschauer des ZDF-Fernsehgartens, noch deine Redaktion irgendwie hinters Licht führen. Ich wollte euch nicht verarschen. Ich hatte einen harmlosen Streich geplant mit den Kids. Die Kids haben einen Stand-up geschrieben, den
Kids,
ich bei
Kids,
dir...
Kids, niemals sind Kids im Umfeld des Fernsehgartens. Wo hast du die denn hier gehabt?
Das sind die Sat.1-Kids, mit denen ich immer arbeite.
Ach, du bist mit denen gereist? Ja, dann...
Nee, ich bin nicht mit denen gereist. Ich habe die in Köln gefragt. Ich habe einen Auftritt beim ZDF-Fernsehgarten. Ich möchte keine alte Nummer spielen, ich möchte etwas Neues spielen. Habt ihr Ideen? Und dann haben die Kids mir ihre besten Witze aufgeschrieben und die habe ich mir dann gemerkt und bin genau Wort für Wort mit dem aufgetreten, was die Kids mir vorgegeben haben. Es tut mir sehr leid.
Ich habe dir verziehen. Ich kann Andrea Kiewel nicht darstellen. Ja. Die ist einfach, die hat eine Art, die kann ich nicht imitieren. Aber ich verzeihe dir sofort. Ich würde dir alles verzeihen, Luke.
Wie hast du denn das wahrgenommen damals?
Ich habe mir gedacht, wow, der hat sehr viel Drogen genommen.
Echt? Hast du es gesehen?
Ja.
Ja.
Ja klar, weil immer wenn steht Skandal im Fernsehgarten oder es heißt ja häufiger, bei Andrea Kiewel heißt es ja gerne mal Skandal. Mhm. Und dann ist irgendwie gar nichts. Und dann habe ich mir das aber so angeguckt und dann dachte ich mir, wow. Also ich dachte nicht, dass das so eine Nummer ist, sondern ich dachte, du hast einfach irgendwie irgendwas Falsches. Und dann dachte ich mir, aber das macht der eigentlich gar nicht. Das passt auch gar nicht so zu mir. Ne?
Ich glaube, deswegen war das auch so ein bisschen so der Aufschrei, weil ich eigentlich immer sehr
ja, also du wirkst extrem sortiert. Ja. So, ja, genau, ja, ja, eben. Und dann ist man aber schon gespannt, was dahinter steckt und damit natürlich, bam, 100 Punkte halt zielvoll erreicht, oder?
Ja, also ich kann mich nur dafür entschuldigen, wenn sich irgendwelche Leute davon angegriffen fühlen, aber nochmal, ne, zur Eingangsfrage, also wem das den Tag ruiniert, dass ich mit einer Banane im Fernsehen telefoniere, hat es vielleicht auch nicht anders verdient. Also.
Nein, ich weiß.
Und ich meine, also man kann mir Unkollegialität vorwerfen und ich glaube, Andrea Kiewel ist tatsächlich sehr, sehr pisst, auch immer noch. Mhm. Wir haben die auch eingeladen in die Sendung danach.
Wollt sie nicht kommen?
Nee, wollt sie nicht kommen.
Ach, das finde ich eigentlich doof, weil dann kann man zumindest eigentlich eine Grußbotschaft schicken oder so und sagen, war alles nicht so, weil letztendlich, wenn es aufgelöst ist und dann klar ist, was es ist, dann ist es ja eigentlich.
Und sie hat ja eigentlich, also wenn man jetzt so dem Bild.de-Barometer vertrauen darf, hat sie ja das Ding, die Schlacht ja gewonnen.
Total, total. Sie hat dir mal ordentlich gezeigt, wo der Hammer hängt, ehrlich gesagt. Das stimmt. Aber wenn sie jetzt diese Sendung hört, sie wohnt ja in Berlin, vielleicht überlegt sie sich es nochmal anders.
Wohnt sie nicht auch in Jerusalem? Hat sie nicht? Oder in Tel Aviv? Hat sie,
das wusste ich gar nicht.
Ja, ich glaube, habe ich gelesen. Hat eine Wohnung in Tel Aviv. Da habe ich auch dieses Hemd her.
Ich wohne in Jerusalem. Oh,
ja.
Das möchte ich auch mal.
Warst du mal da?
Nee, noch nicht.
Tel Aviv?
Nee, auch nicht.
Super.
Hammer, gell?
Super.
Aber da
nur
sind
schöne Menschen.
Ja, das habe ich.
Und Andrea.
okay, schnell weiter. So, aber du bist ja viel mehr als in Tel Aviv. Bist du in Kanada? Gibt es da auch schöne Menschen?
Kanada ist so ein bisschen Amerika ohne die ganzen Probleme. Also das ist eigentlich wirklich
und
so.
Und nicht
was
so viel
man
Dicke,
Kanada,
oder? Nein, aber alle sind in Kanada. Karl Dall ist immer in Kanada. Seine Tochter wohnt da. Pilawa,
Welke,
Anke.
Ja. Olli Welke auch.
Olli Welke auch. Warum? Weil Kanada ist für mich so unendlich weit entfernt.
Das geht eigentlich. Also
man fliegt so quer rüber halt eigentlich, ne?
Du kannst Frankfurt, Toronto. Also mein Vater kommt ja aus Toronto und hat seine Kindheit auf so einem See verbracht, 2 Stunden nördlich von Toronto. Also der ist in eine sehr reiche Anwaltsfamilie adoptiert worden. Also mein Vater ist adoptiert. Und die hatten dann so ein Anwesen dann da 2 Stunden nördlich an so einem See. Und als dann mein Opa starb, wurde das Haus verkauft und mein Vater dann 20 Jahre später selber dann ein Haus auf dem gleichen See gekauft. Und wir verbringen da seit 20 Jahren unsere Sommer. Und das ist, also es geht nicht besser.
Ich bin ja viel in Schweden und ich glaube, Kanada ist so Schweden ähnlich für Fortgeschrittene, weil es noch ein bisschen rougher und noch ein bisschen mehr von allem irgendwie so hat. Aber ich glaube, das ist, ich glaube auch ganz ehrlich, wenn man da ist und das die Art ist, wie man sich am liebsten entspannt. Es gibt ja auch Leute, die fahren nach Las Vegas.
Auch gut.
und ich sage gar nichts dazu. Mhm. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ich fahre nach Kanada und setze mich da auf den Steg und angel, genau, und sehe niemand und höre das Rauschen und Ding. Und dann glaube ich.
Süßwasser, finde ich, hat nochmal was auch Besseres als.
Ich finde See viel besser als Meer.
Genau, ich auch.
Ja. Mich stresst mehr, weil bei Meer hast du immer das Gefühl, oh, jetzt wäre es vielleicht doch gut, wenn man surfen könnte oder so.
Genau.
Und am See kannst du einfach schwimmen. Und
dann ist auch so cool. Badewannen warm manchmal oder viel zu kalt. Also ob du so in Bordeaux dann an der Atlantikküste bist oder ich war mal in Kapstadt auch im Meer. Das ist halt 8 Grad. Nee,
und
Grad.
So ein See ist einfach, das hat dann 20 Grad und es ist erfrischend und das ist, ach, ich kann es so gut verstehen.
Ja, also das ist wirklich sehr, sehr schön. Kanada ist ein großartiges Land. Und 30 Millionen Leute, also schön klein. Und klimamäßig tatsächlich, also man kann jetzt nicht über das Klima reden, wenn man die ganze Zeit sagt, dass man von A nach B fliegt, aber also wir waren jetzt im Juli, August da und da hat es halt 28 bis 30 Grad. Ja. Also ich möchte ja nicht bei 40 Grad in Sizilien sitzen und so, ah, toll.
Nee.
Ohne Schirm bei Mittagssonne.
Nein, überhaupt nicht. Und ich sag dir, irgendwann findest du dann auch nur, findest du dann 25 reichen auch. Irgendwie so. Also da geht ja der Weg auf jeden Fall hin. Kannst du Kronkorken mit den Zähnen aufmachen?
Nicht mit den Zähnen, ne.
Sondern?
Ich kann es mit einer CD und mit...
Mit einer CD? Da hat jemand was falsch transkribiert. Der hat dann verstanden, statt CD hat er verstanden Zähne. Ja. Ich dachte, du kannst es aufbeißen. Ich kannte mal jemanden,
steht das irgendwo, oder?
Irgendwo habe ich das gelesen, ja.
Interessant. Nee, kann ich nicht.
Weil das ist tatsächlich was mich... Also ich finde, wenn Jungs...
Eklig.
Nein, ich finde super.
Ach echt? Findest du sexy?
Ja, total
sexy. So Mann-Männer?
Ich finde überhaupt... Also bei mir reicht auch Feuerzeug oder CD eben. Ja. Aber ich meine, ich kannte auch mal einen, der hat es aufgebissen tatsächlich.
Das fandst du geil. Bist auch so Feuer machen und...
Autofahren. Gut Autofahren. Gut so druckvoll Autofahren.
Ja.
Findest du nicht? Ich meine, also...
Finde ich jetzt nicht etwas, was ich in Männern unbedingt suche, dass sie gut Autofahren.
Aber in Frauen? Jetzt, bitte, stell dir vor, Scarlett Johansson holt dich ab in Köln-Porz oder wo.
Ich weiß.
In Köln-Deutz. Und dann hat die schon beim Ausparken, touchiert die schon leicht die Fahrräder, die da gepackt sind oder so. Dann bist du schon so ein bisschen... Okay, bei Scarlett Johansson würde man sagen, komm.
Ich würde es ihr verzeihen, ja.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst, ja. Also ich glaube, dahinter steht einfach sicheres Auftreten in einer Situation. Ne? Also das müssen jetzt gar nicht genau Auto fahren oder so, aber einfach so sich in seinem Umfeld und in seinem Körper so wohlfühlen, dass man
das stimmt. Ja, du
dieses
hast recht.
Riesenautogerät, dieses Vehikel steuern kann.
Ja, du hast recht. Ich finde, das stimmt wirklich. Aber ich finde schon manchmal, dass Frauen... Oh nee, das bringt mich jetzt schon in den nächsten
pauschalisieren
Shitstorm.
Wieder, ne? Ja. Was wolltest du denn pauschalisieren? Dass Frauen einfach...
Nein, das stimmt auch nicht. Aber ich finde, glaube ich, wenn jemand schlecht Auto fährt und man lernt ihn gerade so kennen und dann sitzt man so daneben, dann will man auch eingreifen irgendwie.
Ja.
Ich habe, was ich allerdings sehr lustig finde zum Thema Pauschalisieren und Ding und so, wenn du als Familie ins Auto steigst, ist es absolut undenkbar, dass die Frau fährt und der Mann sitzt daneben. Das ist so lustig. Ist
komisch, ne?
Ja, und es wird auch, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte vergehen müssen, dass es so ist, dass man aufs Auto zugeht und der Mann zur Frau sagt, fährst du heute mal?
Wenn, dann zurück, weil passieren. Der Mann gesoffen hat.
Ja, klar, genau.
Aber wenn auch man das ihn ist so ja schon so.
Und der schon mit dem Stirn auf der Gangschaltung irgendwie hängt. Ja, es ist, da ist noch viel zu tun tatsächlich. Lass uns bitte über deine neue Staffel Great Show sprechen.
Great Night Show, ja.
Great Night Show. Fantastisch. Zweite Staffel.
Ja, das
ich finde,
ist
ganz ehrlich, Deutschland,
eine Ära bei Sat.1, wenn man eine zweite Staffel hat.
Absolut. Ich habe es bisher nur auf 2 Folgen geschafft. Girls Camp damals.
Hab ich damals geguckt.
Ach, du warst es. Wir suchen dich schon lange. Ja. Es gab nur 2 Zuschauer.
War ich dann
meine
mal,
Mutter und dich.
Wann war das?
Es war 2001 und ich hatte einen Vertrag über 18 Folgen. Und nach der zweiten Folge wurde das Ding einfach abgesagt. Und die haben da weiter vor sich hin
lief das
gebitcht.
Nur zweimal?
Das lief nur, also die sollten, es sollte pro Woche 2 Abendshows geben, immer Montag und Freitag. Und nach der zweiten Show hat mich dann für die dritte Show mein Fahrer abgeholt. Sehr netter Typ, der dann so sagte, ja, tut mir leid, ne? Am Freitag werden wir uns nicht mehr sehen. Und ich, wieso? Hast du noch nicht gehört? Ist abgesetzt.
Ach was.
Ja, habe ich vom Fahrer erfahren. Hatte sich wieder, haben sie vergessen, mich anzurufen.
Aber dich trotzdem nur abgeholt.
Da haben sie mich nur abgeholt. Gab es noch eine Show und dann nur noch das große Finale. Und da hat Sat.1 gesagt, wenn ihr nicht um Punkt 21.45 Uhr zu Ende seid, fangen wir mit den Nachrichten an, scheißegal, wo ihr in eurer Sendung dann seid.
Und
dann
wegen 16% wahrscheinlich, so oder wie viel Marktanteil?
So einen Stress machen, dass wir ganz zum Schluss noch das Girl of the Year sozusagen gekürt haben, weil darum sollte es ja gehen in dieser gesamten Zeit. Ja? Und dann, es war wirklich so, okay, Katja ist es, bums, Blumenstrauß zugeworfen, zack, Abspann und dann war die Sache vorbei. Und ich glaube, es war der größte Flop aller Zeiten.
Ich war im Phantasialand in dieser Zeit, 2001, Phantasialand ist ein Vergnügungspark in Köln natürlich. Und da war ich dann so 12, 13. Und das war mal so eine Zeit, wenn dein Elternsprechtag war. In der Schule durfte man dann ins Phantasialand mit seinen Freunden, weil es dann Lehrer war. Und dann waren die Kandidaten von irgendeiner Abnehmenshow von RTL 2 waren auch im Phantasialand mit Kamerateam und Ruth Moschner hat moderiert.
Ja.
Und die sind dann da und ich fand das ganz, ganz aufregend. Und dann kam noch so ein Typ die Treppe runter und der kam mir bekannt vor und nämlich zu dem hin und der hat dann ein Foto mit mir gemacht. Und dann habe ich gesagt, woher kenne ich dich? Ah, du warst Boy of the Week bei Girls Camp. Und dann war das einer dieser Kandidaten, einer dieser Typen, die dann da so reinkamen.
Oh Gott. Oh
also das
Gott.
Ist schon damals schon eine Brücke zwischen uns beiden gewesen.
Absolut. Und jetzt hat sich Sat.1 aber ganz gut wieder jetzt über diesen Millionenverlust hinweg und hat sich jetzt wieder sehr, sehr gut berappelt. Und mit deiner Show natürlich, finde ich, endlich mal was auch ins Fernsehen gebracht, wovon wir noch viel mehr brauchen. Warum haben die Deutschen es nicht geschafft, eine gute Late Night irgendwie so noch mehr zu institutionalisieren? Ich finde, man möchte doch sowas sehen eigentlich.
Ich finde auch. Also ich finde das geil, was Klaas macht, weil das so ein guter Spagat ist zwischen so diesem ultra-zynischen Medienspiel und dann doch Mainstream. Ich habe so das Gefühl, also sowas, was Harald Schmidt damals gemacht hat, das war ja sehr, sehr zynisch, das konnte man sich in den 90ern irgendwie erlauben, weil die Welt irgendwie sehr viel besser war. In den 90er Jahren gab es irgendwie keine Probleme, man hat 10 Mark für ein Lied ausgegeben, also alle hatten Geld, alle hatten Jobs, alles lief, Fußball war geil. Und es war eine glücklichere Zeit, da konnte man sich so Zynismus erlauben. Jetzt, in eigentlich zynischeren Zeiten, braucht es meines Erachtens vielleicht ein bisschen was Umarmenderes, Weicheres.
Das stimmt. Und du machst ja auch als Entertainer, du stehst da, du singst, du machst Musik, du spielst Sachen, du schöpfst ja die ganze Palette irgendwie aus. Das stimmt schon, das ist eine andere Art von Unterhaltung, als dass einer da sitzt und einem irgendwie sagt, das ist alles total, ja.
Ja, aber ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich mache das total gerne und zweite Staffel wird toll. Wir haben da viele Ideen und wir machen das jetzt so, dass jede Woche gibt's so ein Oberthema und wir werden eine Woche eine Castingshow machen und an einem Abend eine Boyband und eine Girlgroup casten. Also das, wofür RTL ein halbes Jahr braucht, machen wir in 2 Stunden und jetzt geht's los. Und dann geht's ganz, ganz schnell so da durch. Also wir werden so ein bisschen das Fernsehen feiern und zelebrieren. Aber hast du nicht auch so eine zynische Version in dir selber, dass du auch eigentlich dein eigener Zuschauer sein möchtest?
Total.
Und sagst, boah, eigentlich ist das doch alles Quatsch. Ich würde das ja selber nicht gucken.
Total.
Oder,
ja? Total. Wenn die Leute zu mir sagen, das müssen sie schon verstehen, also 4,5 Stunden, da sie mit dem Herrn Jauch und dem Herrn Gottschalk, das kann man sich nicht anschauen. Dann denke ich mir immer, das würde ich mir auch im Leben nicht anschauen. Ja. Ich bin ja wahnsinnig froh, dass ich da dabei bin, weil da muss ich es mir nicht anschauen. Weil das dabei sein ist natürlich immer toll.
Ja.
Aber aus der Zuschauerperspektive, und ich bewundere auch die Leute beim Fernsehen, die da wirklich sind und die aus vollem Herzen sagen, ich glaube an dieses Format. Ich denke, das wird ein großer Erfolg werden, weil ich so oft in diesen Meetings sitze und mir so denke, Freunde, es interessiert doch keine Sau, was wir hier machen. Ja?
Ja.
Und man muss total aufpassen, dass man nicht zynisch wird.
Wie kriegst du dann diesen Spagat hin, dass du dann...
Ich mach's dann nicht am Ende.
Ich mach
den Job dann nicht. Nee, doch, so da schon, da denke ich mir halt, es macht mir so viel Spaß irgendwie, da kann ich jetzt nicht auf den Zuschauer achten irgendwie. Aber ich muss schon sagen, dass ich bei vielen, vielen Konzepten, die mir so zugesandt werden oder wo ich mich dann so in so Unterhaltung begebe, denke ich mir häufig, oh Gott, oh Gott.
Ich klaue ja ganz oft einen Spruch von dir, den ich mal in einem Interview gesehen habe, in dem du gesagt hast, Fernsehen ist ein Arbeitsplatz und keine Freizeitbeschäftigung. Das fand ich sehr klug. Hast du mal gesagt?
Ja, also es ist auch, ich gehe da wirklich richtig hin, als würde ich ins Büro gehen und ich absolviere meine und ich gebe mein Bestes und so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, das muss mir jetzt alle meine Wünsche und Träume erfüllen und oder wie soll ich sagen und auch nicht irgendwie die Welt besser machen. Ich freue mich natürlich und so bist du auch, oder? Man freut sich über Resonanz und das Gucken.
Ja. Aber hast wenn du so jetzt künstlerische Outlets, wo du sagst, so ich habe für mich auch mal so ein Ding, wo ich mich künstlerisch ein bisschen mehr ausprobieren
kann. Ja klar, weißt du, ich singe dann mit dem Babelsberger Filmorchester und mache einen Gesangsabend und dann singe ich da Songs, wo ich mir echt denke hinterher, die Leute denken, ich habe einen Knall von Joni Mitchell irgendwie was, weil ich mir dachte, wenn ich mal einen Streicher zu fassen kriege, ja, der auf seiner Geige mir irgendwas da spielt, dann werde ich dieses Lied singen. Und dann hatte ich die endlich und dann habe ich einfach die Türen im Saal verrammelt und habe gesagt, so, ich singe das jetzt und ihr kommt nicht raus. Und so, da habe ich natürlich diese Momente, wo man sagt, das ist so zu 1000% meins, aber ich bin auch Dienstleister und dann mache ich eben auch das, was das Publikum sich wünscht. Und manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Och, ich krieg schon Zeichen, wir müssen aufhören, Luke.
Was?
Das kann nicht sein.
Nein. Aber das hat dir jetzt Spaß gemacht. Podcast, machst du gerne Podcast?
Man sagt doch Bread and Butter, ja, das sind die anderen. Und du warst jetzt heute Karamell mit Erdnussstückchen.
Oh, das ist schön. Das ist lecker.
Ist auch was war ich für dich? Marshmallow.
Nee, wie kann man das so? So eine geile Burrata mit so einem italienischen Olivenöl und so grobem Meersalz drüber.
Oh Gott.
Ja, wo man so, so reinsticht und dann machst du
blablabla. So schön hat man noch nie über meinen Körper gesprochen. Ja,
Burrata Schöneberger.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Viel Erfolg. Ja. Great Night Show, alles läuft. Um dich muss man sich keine Sorgen machen. Findest du nicht auch, dass das herrlich ist als Zuschauer, wenn man Menschen dabei zuguckt, wie sie ihren Job gut machen?
Das, wenn du das Gefühl bei mir hast, dann ist das ein sehr, sehr tolles Lob.
Weil ich mich dann entspannen kann. Ich kann mich dann als Zuschauer zurücklehnen und mir denken, der macht das.
Das ist für mich der Erfolgsgrund von Thomas Gottschalk. Und das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, weil Thomas Gottschalk kam raus und hat allen das Gefühl gegeben,
ich mach das.
I've got it. Ich weiß, ich habe
alles
im Griff.
Und das ist tatsächlich, finde ich, für jemand, der empathisch ist, und ich würde dich für extrem empathisch halten, ich bin das auch, ich kann nicht gut da sitzen und mir dabei zugucken, wie jemand rauskommt und sagt, oh, ich bin so aufgeregt. Oh, und so. Das will ich alles nicht, sondern ich will eigentlich da einen stehen haben, der mir vermittelt, Baby.
Alles gut.
Und auch egal, wie dieser Weg dahin ist, aber am Ende, so wird alles gut.
Erstmal eine Waffel, damit das Konzept...
Ja, bitte, danke. Aufgeht. Komm, wir essen noch kurz eine Waffel. Ja. So, meine Damen und Herren, das war mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Luke Mockridge. Viele Grüße von eurer Burrata Schöneberger. So, lieber Clemens. Was wirst du aus diesem Gespräch in Erinnerung behalten?
Also, die große Entschuldigung, die großen Entschuldigungen. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein bisschen Mediengeschichte für Deutschland.
Ja.
Über diese Folge wird man noch sehr, sehr lange reden, glaube ich.
Das, dein Wort das, in Gottes Ohr.
Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ja.
Also, ich bin jetzt zum Fan von Luke geworden über die letzte Stunde. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr gerne noch mehr hören wollt, Gespräche mit Jungs, mit Mädels, mit gestandenen Männern und Frauen, alles ist dabei, vom Musiker bis zum Schauspieler. Wir bieten alles an.
Ja.
Tatsächlich. Und ihr hört rein in das Matthias Schweighöfer-Interview. Das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten immer noch unser Spitzenreiter, habe ich letztens wieder in der Statistik gesehen. Am häufigsten von den Leuten angeklickt, Anke Engelke.
Das ist ein Klassiker, wirklich. Ja. Das muss man sagen. Das war aber auch wirklich, da haben sich zwei getroffen, muss man sagen. Da wart ihr beide in bester Plauderlaune. Ein wirklich, wirklich sehr empfehlenswertes.
Ein Feuerwerk. So, in der nächsten Woche gibt es neues Material. Bis dahin, alles Gute, eure Babs.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de